Seit Jahrhunderten schon maßen sich Europas Staaten an, über weite Teile der Erde zu gebieten. Doch erst in den 1880er Jahren greift auch Deutschland, spät zur Nation geformt, nach Besitz in Übersee. Erfüllt von dem Verlangen, endlich in den Kreis der Weltmächte aufzuschließen, eignen sich Vertreter des Kaiserreichs rücksichtslos Gebiet um Gebiet an. Zu den brutalsten Pionieren zählt Karl Peters, ein Pfarrerssohn aus Norddeutschland. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit, dem Geo-Epoche-Podcast, der von der dunklen Seite des Menschen und der Macht erzählt, über alle Zeiten hinweg. Dieses Mal ist es eine dunkle, aber nicht allzu präsente Seite der deutschen Geschichte, über die wir sprechen und von der wir hören. Es geht um den deutschen Kolonialismus. Um dieses Thema dreht sich auch die aktuelle Ausgabe von Geo-Epoche. Die deutschen Kolonien, heißt sie, gibt's jetzt im Handel. Und mein Kollege Jens-Rainer Berg, der sich federführend um die Ausgabe gekümmert hat, der sitzt mir jetzt gegenüber. Schön, dass du da bist, Jens-Rainer.
Hallo, Insa.
Ich bin Insa Wiedtke und wir freuen uns, dass Sie zuhören. Jens-Rainer, ich habe mal geschaut und festgestellt, wir befassen uns bei Verbrechen der Vergangenheit tatsächlich zum ersten Mal mit diesem Thema, also dem deutschen Kolonialismus. Darum würde ich sagen, lass uns erstmal einmal auf die Eckdaten schauen und das Ganze ja grob einordnen. Die Deutschen waren ja als europäische Macht notorisch spät in Sachen Kolonialismus, so heißt es zumindest immer.
Ja genau, spät dran und nur kurz dabei, das sind immer so die Schlagworte, die fallen. Warum das eine problematische Einordnung ist, dazu vielleicht später mehr, auch zum verbrecherischen Charakter des Ganzen später. Erstmal der Rahmen, wie du gesagt hast. Das deutsche Kolonialreich besteht nach gängiger Definition von 1884 bis 1919, also gut drei Jahrzehnte, um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das ist die Zeit des deutschen Kaiserreichs, also Pickelhaube, Hohenzollern-Dynastie, erster deutscher Nationalstaat, Wilhelm II, zumindest in der späteren Phase, ein großer Kolonialfan übrigens. Und dieses Kaiserreich bzw. seine Vertreter raffen ab den 1880er Jahren Besitzungen in Übersee zusammen, in Afrika, im Pazifik und in China, bis die Deutschen tatsächlich, gemessen nach Fläche und hinter Großbritannien und Frankreich, über das drittgrößte Kolonialreich der Erde gebieten.
Ja, das mag den einen oder anderen tatsächlich überraschen. Es ist ziemlich groß, dieses Reich.
Ja, es gab schon einen deutlichen Abstand, vor allem zum britischen Kolonialreich, das an erster Stelle stand. Aber trotzdem, wir sprechen von einer Fläche von mehr als dem Fünffachen der Fläche des Kaiserreichs selber damals. Bei den Einwohnern war das eher andersrum. Die Kolonien machen weniger als ein Viertel der Bewohner des Kaiserreichs aus. Das liegt daran, dass die Gebiete insgesamt nicht dicht besiedelt waren. Die bevölkerungsreichste Kolonie war Deutsch-Ostafrika mit knapp 8 Millionen Einwohnern.
Lass uns einmal schauen, wo genau diese Kolonien lagen.
Ja, der Schwerpunkt war eindeutig in Afrika, eben wie schon angesprochen gerade in Ostafrika, auf dem Gebiet der heutigen Staaten Ruanda, Burundi und dem größten Anteil Tansania. Gegenüber auf der anderen Seite des afrikanischen Kontinents in Südwestafrika, im heutigen Namibia, war eine große Kolonie und weiter nördlich in Westafrika in den heutigen Staaten Togo und Kamerun. Dann im Osten Chinas ein eher kleines Gebiet am Gelben Meer, Kiaochu genannt mit der Stadt Tsingtao und zahlreiche Territorien im Pazifik, der Nordosten von Neuguinea und diverse Inseln und weit gespannte Inselgruppen nördlich davon, Marshallinseln zum Beispiel, oder die Marianen, allgemein bekannt vom Marianengraben. Und schließlich noch das heutige Samoa, der Westen des samoanischen Archipels mit den zwei größten Inseln. Das ist weit, weit westlich von Australien, mitten im Pazifik.
Ja, und wie es genau losging mit diesem deutschen Kolonialreich zur Vorgeschichte, hören wir gleich noch viel. Aber lass uns hier einmal bei der kurzen Übersicht bleiben. Das Ganze lässt sich, also dieser Kolonialismus, lässt sich insgesamt ja in drei Phasen unterteilen.
Genau, das kann man so machen. wenn man es vereinfachen möchte. Die Anfänge des kaiserzeitlichen Kolonialreichs in den 1880ern sind geprägt vor allem von privaten Pionieren, Unternehmern, Kaufleuten, Abenteurern, auch Gelehrten, die auf eigene Faust agieren und Projekte vorantreiben, bald jedoch vom deutschen Staat gestützt werden. Das wäre die erste Phase. Ab 1890 übernimmt das Kaiserreich die Verwaltung der Schutzgebiete, so sind diese Besitzungen dann genannt, nach und nach aber selbst. Und dann werden es richtige staatliche Kolonien, Phase 2. Und 1907 dann wird das Kolonialimperium nochmal neu organisiert. Mit der Gründung des Reichskolonialamts wird eine einheitliche Zentrale geschaffen, um das globale Reich irgendwie zusammenzuhalten. Denn aus deutscher Sicht ist das Ganze schon ein komplexes, in sich sehr verschiedenes Gebilde geworden.
Ja, man muss auch festhalten, hinter dem Ganzen stand kein strukturierter Masterplan der deutschen Regierung.
Richtig. In der Entstehung war da viel Willkür mit drin, viel Eigendynamik, auch Zufall im Spiel. Den Schlusspunkt setzt der Erste Weltkrieg übrigens, denn mit der Niederlage dort und dem Frieden von Versailles verliert Deutschland all seine Kolonien.
Ja, damit ist der äußere Rahmen abgesteckt sozusagen. Die quantitativen Fakten haben wir beisammen. Noch nicht gesprochen haben wir über den Charakter des Kolonialreichs. Lass uns da mal drauf schauen.
Ja, da wird es interessant, aber eben auch düster. Denn ganz unabhängig von den Motiven, die hinter dem Kolonialismus stehen.
Ja, Motive ist ein gutes Stichwort. Das müssen wir natürlich auch einmal anschauen. Lass uns da mal drauf gucken.
Genau, also die Motive kann ich gerne noch mal sagen. Da sprechen wir eher von einem Mix bei den Motiven für das Ausgreifen Deutschlands in die Welt. Da wären erstens Prestige. Also es geht um Ansehen, um Geltungsbedürfnis des Nationalstaats in der Konkurrenz der großen Mächte, die sich die Welt schon seit längerem untereinander aufteilen. Wir reden da dann von den europäischen Mächten hauptsächlich, USA dann später auch. Zweites Motiv, wirtschaftlich, die Jagd nach Profiten oder einem volkswirtschaftlichen Nutzen. Da geht es um individuelle unternehmerische Gewinne, aber eben auch deswegen volkswirtschaftlich um Absatzmärkte und um Rohstoffe, die dem Staat insgesamt guttun sollen. Das hat sich übrigens nicht so eingestellt, wie man das nach diesem Motiv vermuten sollte. Mhm. Der Staat hat meist draufgezahlt. Volkswirtschaftlich war es auch nicht so entscheidend. Es gab individuelle Profiteure, das auf jeden Fall. Und dann war es auch ein Blitzableiter. Das wurde von Kolonialverfechtern auch so formuliert. Also eine Ablenkung von sozialen Spannungen im Land. Man guckt nach draußen, agiert da erfolgreich und kann innere Gegensätze überwinden oder überdecken, zum Beispiel zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum. Mhm. Wichtig auch das Motiv Zivilisationsmission. Es gab unter den Kolonialbefürwortern und Aktivisten die verbreitete selbstherrliche Vorstellung, man würde den Menschen in der Fremde eine vermeintlich höherwertige Zivilisation bringen, sowohl materiell als auch technisch, aber eben auch moralisch und spirituell. Das spielt so ein bisschen in den Bereich religiöse Missionsarbeit. Das war eine Rechtfertigungsideologie. Also man sagte, man tut Gutes in der Ferne. Man hat quasi eine historische Pflicht, um diese Menschen auf ein höheres Zivilisationsniveau zu heben. Das sind die Worte der Zeit.
Ja, also es gab nicht das eine Motiv, das war eine breite Mischung.
Genau, aber unabhängig von den Motiven, um wieder zum Charakter des Kolonialismus zu kommen, war der allgemein und eben auch der Deutsche in seinem Kern das ungefragte Eindringen in fremde Lebenswelten. Das ist sein Wesen.
Also ein Übergriff.
Ein gewaltiger Übergriff. Man geht in die Fremde, errichtet dort Herrschaften, übt Gewalt aus, bevormundet, beutet aus, unterdrückt. Das ist schlicht gesagt verbrecherisch auf einer ganz grundsätzlichen Ebene. Und dieser kriminelle Charakter zieht sich dann auch durch alle anderen Ebenen. Kaum ein Landerwerb in Afrika, Asien oder Ozeanien ist auf Augenhöhe mit den Einheimischen erfolgt. Das kann man sagen. Die meisten basieren entweder auf dubiosen Verträgen oder gleich ganz auf Enteignung oder Erpressung. Und wenn das Kolonialregime dann etabliert ist, dann geht es weiter.
Ja, wobei man erwähnen muss, dass die Herrschaften im deutschen Kolonialreich durchaus auch unterschiedlichen Charakter haben. Auf Samoa zum Beispiel, da gab es einen Machthaber, den wir auch in unserer neuen Ausgabe vorstellen, der durchaus mit Verständnis für die örtliche Bevölkerung agierte.
Ja, richtig. Nicht alle kolonialen Machthaber aus Deutschland sind gleich hart. Nicht überall ist Zwang und Gewalt allgegenwärtig, aber doch ist die Herrschaft fast immer geprägt von Arbeitsdiensten, Abgaben, forcierter Plantagenwirtschaft oder vielen anderen Eingriffen in die traditionellen Lebensweisen. Es gibt die sogenannten Strafexpeditionen, mit denen die Kolonialherren bewusst Angst und Schrecken verbreiten, um ihre Kontrolle und ihr Regime zu stabilisieren. Brutale Züge in bestimmte Regionen sind das. Exempel, bei denen Dörfer niedergebrannt werden, Menschen massenhaft getötet werden. Das Kaiserreich hat wie auch die anderen Kolonialnationen im Zweifel immer einen entscheidenden Vorteil dabei, die Macht der modernen Waffen. Widerstand wird meist erstickt, Aufstände schlagen die Deutschen mit genau diesen überlegenen Waffen nieder, führen auch Kriege ohne Rücksicht auf alte Frauen und Kinder bis hin zum Völkermord.
Da meinst du den Krieg gegen die Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika?
Genau, ein besonders düsteres Kapitel.
Das aber ja bis heute kaum ein Thema in der Öffentlichkeit ist, nach wie vor kaum aufgearbeitet in Deutschland. Auch die Filmbranche, die hat langen Bogen drum gemacht. Ich glaube, erst 2023 gab es dazu einen Kinofilm, Der vermessene Mensch. Lass uns hier einmal schauen, was ist damals geschehen?
Im Januar 1904 erheben sich die Herero in Deutsch-Südwestafrika gegen die Kolonialherren. Diese einheimische Bevölkerungsgruppe, die mehrheitlich als Viehhirten leben, sind damals durch Seuchen und Dürren in ihrer Existenz bedroht und vor allem auch zunehmend bedrängt von deutschen Farmern, von Übergriffen von deutschen Farmern, die sich zu Tausenden in der einzigen Siedlungskolonie des Reiches niederlassen und sich einheimisches Land aneignen. Die Anführer der Herero entschließen sich dann irgendwann zum Widerstand und die Deutschen schlagen erbarmungslos zurück. Auf dem Waterberg, einem Hochplateau, kesseln deutsche Truppen unter General Lothar von Trotta 10.000 Herero ein, allen Alters, Familien. Den meisten von ihnen bleibt nur die Flucht in eine Wüstenlandschaft im Osten, die Omaheke. Und da stirbt, während die Deutschen den Rückweg bewusst abriegeln, der Großteil der Herero einen qualvollen Tod, vor allem durch Verdursten.
Ja, und die wenigen Überlebenden, die es da gibt, die erwartet auch ein finsteres Schicksal.
Ja, absolut. Viele werden in Konzentrationslagern interniert, müssen dort Zwangsarbeit verrichten. Zahlreiche Menschen sterben auch dort. Das ist eindeutige genozidale Vernichtungspolitik. Und die erfasst kurz darauf auch die Nama, die sich im Oktober 1904 ebenfalls erheben, weiter im Süden von Deutsch-Südwestafrika und bis 1907 einen Guerillakrieg gegen die Kolonialmacht führen. Die Bilanz von all dem ist verheerend. Dem Völkermord in Deutsch-Südwestafrika fallen insgesamt etwa 75.000 Menschen zum Opfer. Mehr als drei Viertel aller Herero und rund die Hälfte der Nama-Gruppen.
Ja, und das sind noch nicht mal die meisten Opfer der Deutschen in den Kolonien.
Nein, auch in Ostafrika, noch weniger bekannt, begehren 1905, also schon bald nach Beginn der Ereignisse in Deutsch-Südwest, zahlreiche Bevölkerungsgruppen gegen die Besatzer auf, sammeln sich um einen charismatischen Heiler, der die Kraft eines Wunderwassers, Magi, preist. Und in dem von den Deutschen ebenfalls hart geführten Krieg gegen diese Widerstandsbewegung beziehungsweise an den direkten Folgen des Krieges sterben nach Schätzung bis zu 300.000 Menschen aus der Region. Ein unfassbarer Blutzoll, auch weil die Kolonialherren Dörfer und Felder zerstören und so die Lebensgrundlage der Menschen vernichten.
Ja, dazu machen wir am besten mal eine eigene Folge hier im Podcast. Wenn man das so hört, dann fragt man sich, warum das Thema insgesamt in Deutschland eigentlich nicht präsenter ist, also breiter diskutiert wird. Kritiker sprechen da ja zuweilen von einer kolonialen Amnesie, einer Art Gedächtnisverlust bei dem Thema unter den Deutschen.
Ja, diese Amnesie wird so benannt, gilt allerdings nicht so sehr für die Wissenschaft. Das muss man dazu auch sagen. Da gab es schon in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts intensive und auch kritische Bearbeitung des Kolonialismus. Danach zwischenzeitlich eine gewisse Pause, eine eher stillere Phase, wo unter anderem die Holocaust-Aufarbeitung dieses Thema in der akademischen Welt überlagert hat. Und in der Öffentlichkeit hat sich zumindest in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan. Aber man merkt, dass dieses nur kurz dabei Argument bezogen auf den deutschen Kolonialismus wirklich eher unpassend ist. Entscheidend bei historischen Prozessen ist natürlich auch nicht die bloße Länge, sondern auch die Intensität und Wirkkraft und auch die Radikalität von bestimmten Phasen. Ich würde da gerne verweisen, ohne irgendeine Gleichsetzung betreiben zu wollen, auf die in Anführungsstrichen nur 12 Jahre nationalsozialistischer Herrschaft in Deutschland. Und wir alle wissen um den Effekt dieser Zeit.
Ja, und diese nur gut 3 Jahrzehnte deutscher Kolonialherrschaft, die haben ja eben gerade in den Kolonien massive, oft brachiale Auswirkungen gehabt. Und wir haben eben darüber gesprochen mit hunderttausenden Opfern unter den Kolonisierten.
Genau, mit dem Opferbegriff muss man übrigens trotzdem vorsichtig sein. Ich sagte ja eingangs, wir reden von Verbrechen. Und da gibt es Täter und Opfer, das stimmt. Aber man muss aufpassen, dass man die Einheimischen nicht dann auch noch nachträglich zu einer Art Passivität der Erduldenden gewissermaßen verdammt, ihnen ihre Fähigkeit zu handeln, ihre Version der Ereignisse abspricht. Wir haben ja, du hast es auch schon gesagt, zum Thema deutsche Kolonien gerade eine ganze Ausgabe gemacht von Geo-Epoche, das Heft. Und der auch das Stück, das wir gleich hören werden, entnommen ist. Und da haben wir ein Interview mit der tansanischen Historikerin Flower Manasse geführt über das koloniale Erbe. Und sie spricht von vielen Traumata in ihrer Heimat, die nachwirken. Aber sie lehnt den Opferbegriff für die Einheimischen, für ihre Heimat ausdrücklich ab. Sie sagt, ich zitiere da mal, ich würde die Menschen lieber als Überlebende betrachten, die ihre eigene Geschichte über das koloniale Leid erzählen können. Es geht ihr also vor allem um einen Perspektivwechsel.
Ja, den haben wir ja auch in unserer Ausgabe zum Thema versucht. Ist natürlich nicht einfach.
Ja, genau. Wir haben versucht, den Blick der Einheimischen, der Kolonisierten mit einzubeziehen, so wie das auch die Forschung in den letzten Jahrzehnten betrieben hat. Wir haben uns bemüht, die Kolonisierten zur Geltung kommen zu lassen, als Individuen, als Widerstandskämpfer, als Handelnde in schwierigen Zeiten, auch wenn die Quellengrundlage hier sehr kompliziert ist. Man darf nicht vergessen, die Kolonialherren waren zugleich meist die Herren über die Schrift, die Einheimischen selten, denn die entstammten großteils nicht schriftlichen Kulturen. Und zur Wahrheit, selbst wenn wir bei der grundsätzlichen Verwerflichkeit bleiben, gehören natürlich auch die Grautöne im Kolonialismus, das muss man auch sagen. Nicht alle Kolonialisten waren schlechter und manche Einheimische haben sich mit den Kolonialherren arrangiert, sogar mit ihnen kollaboriert. Die Kolonialherren instrumentalisiert mitunter für ihre Herrschaft einen Teil der einheimischen Eliten, die dann aber wiederum eigene Pläne verfolgen.
Ja, bei dem Protagonisten der Geschichte, die wir gleich hören, handelt es sich aber ja eindeutig um einen deutschen Täter, das kann man, glaube ich, so sagen.
Auf jeden Fall. Es geht um Karl Peters, ein Kolonialpionier, einen wirklich mörderischen Akteur, durchdrungen von Größenwahn und von dem Rassismus, den viele seiner Zeitgenossen geteilt haben, den man auch auf jeden Fall als ein einflussreiches Element des Kolonialismus nennen muss, aber der bei ihm nochmal extra ausgeprägt war. Peters ist also zwar ein krasser früher Protagonist, aber auch in vielen typisch. Und was wir in dem Stück aber gleichzeitig erfahren, wie verschlungen und komplex Deutschlands Weg in den Kolonialismus war.
Ja, und das hören wir jetzt. Danke Jens Rainer für das Gespräch, für die Infos.
Gerne.
Blutige Landnahme, eine historische Reportage von Matthias Mesenhöller. Es liest Peter Kämpfe.
Überall liegen Leichen. Es sind Dutzende. Von Schusswunden versehrt, Blut verschmiert. Männer mit Gewehren halten Überlebende in Schach, die in einiger Entfernung vor Wut schreien. Frauen schützen ihre Kinder, klagen. Die Angreifer fallen über das Dorf her, reißen an sich, was ihnen wertvoll scheint, treiben das Vieh fort bis zum letzten Rind und Schaf. Sie legen Brände, prasselnd fressen die Flammen ein Dach nach dem anderen. Das Dorf verschwindet unter Rauchschwaden der Vernichtung. Einige Bewaffnete treten an die Leichen heran, fassen die Köpfe der Toten und schneiden sie ab. Und schleudern die Schädel zwischen die Besiegten. Schließlich ziehen die Männer weiter. Ihrer Kolonne voran weht die schwarz-weiß-rote Fahne des Deutschen Reichs. Nach dem Kalender der Europäer ist es Dezember 1889, kurz vor Weihnachten. Der Schauplatz der Schändung und weiterer ähnlicher Überfälle ist das heutige Kenia. Und der Anführer der Truppe ein in seiner Heimat berühmter Mann, gefeiert als Pionier der deutschen Kolonialbewegung, Karl Peters. Dr. Karl Peters, um genau zu sein, der 33-jährige Schnauzbart, Kneifer, hat eine Doktorarbeit in Geschichte geschrieben, später ein dickes Buch über Philosophie. Darin spricht er von einem Kampf ums Dasein, der angeblich unter den Menschen und zwischen ihren Rassen herrscht. Die Brutalität des Dr. Peters ist die eines Gelehrten, der aus vermeintlich höherer historischer Einsicht raubt und mordet. Zugleich entspringt sie brennender Geltungssucht und maßloser Arroganz. Mit all dem steht Peters nicht allein. Sein Erfolg und sein Ruhm gründen darauf, dass Millionen Deutsche in der Unterwerfung und Ausplünderung ferner Völker keine Anmaßung sehen. Erst recht kein Verbrechen, sondern ein Recht. Mehr noch, einen Auftrag, wenn Deutschland zu den großen Mächten der Welt gehören soll. Was wiederum, daran zweifeln wenige, die Bestimmung der Nation ist. Die Gewalt des Kolonialismus bezeichnen sie als notwendige Härte. Ihre Opfer nennen sie Wilde und betrachten sie mit halb amüsierter, halb schaudernder Herablassung. Wo sie sich bereichern, behaupten sie, Gutes zu tun, die Zivilisation auszubreiten. Und wo sie jenseits der Meere Sadismus, Lust und Herrenmenschen Phantasien ausleben, erzählen sie daheim Abenteuergeschichten von brennend heißem Sand und dunklem Dschungelpfad und kindergleichen, dabei heimtückischen Eingeborenen. Das deutsche Ausgreifen kommt im Vergleich zu anderen europäischen Mächten spät, wie auch der deutsche Nationalstaat spät entsteht, dann aber enorme Wucht entfaltet. Ab Mitte der 1880er Jahre wird das Kaiserreich binnen kurzem zur drittgrößten Kolonialmacht der Welt. Eine atemberaubende Aufholjagd. Ihre Ursprünge indes liegen im frühen 19. Jahrhundert. Und ihre Vorgeschichte reicht zurück bis in die Anfänge der europäischen Expansion, jener gewalthaften Erkundung und Unterwerfung ferner Landstriche durch die Staaten zwischen Atlantik und Ural, an der sich nun auch Deutschland beteiligt. Europas Aneignung der Welt beginnt um 1500. Kapitäne im Dienst Portugals und Spaniens steuern ihre Schiffe um Afrika herum nach Asien, über den Atlantik nach Amerika. Russische Abenteurer dringen nach Sibirien vor. Bald haben etliche europäische Monarchien Anteil an den Entdeckungs- und Beutezügen, der Errichtung von Handelsstützpunkten, Kolonien. Auch deutsche Herrscher, der Kurfürst von Brandenburg etwa, erwerben im 17. Jahrhundert Besitz in der Karibik und an den Küsten Afrikas, können ihn aber nicht dauerhaft wahren. Die meisten Landesherren unter dem Dach des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation sind zu schwach, um mit den bereits etablierten Kolonialmächten mitzuhalten. Oder sie errichten, wie Preußen und Österreich, ihre Imperien in Ost- und Südosteuropa. So nehmen Deutsche an der europäischen Expansion nur individuell teil, als Kaufleute in den Gebieten anderer Staaten, als deren Söldner oder Matrosen, als Forschungsreisende und Missionare, vor allem als Auswanderer, deren Zahl stetig wächst. Die Mehrheit strebt im Laufe des 19. Jahrhunderts in die USA. Viele fliehen vor der autoritären Politik ihrer Fürsten, die meisten vor Armut und Überbevölkerung. Derweil gewinnt eine neue Idee immer mehr Anhänger, die Idee der Nation. Die Vorstellung von einer Zusammengehörigkeit aller Deutschen, die möglichst vereint in einem gemeinsamen, machtvollen Staat leben sollten, zudem nicht länger als Untertanen ohne politische Mitsprache, sondern als freie Bürger. Etwa um 1840 wird bei den Nationalbewegten der Gedanke populär, dass dieser künftige Staat, ähnlich wie andere europäische Mächte, Kolonien haben soll. Ja, dass sich angesichts der vielen Auswanderer solche Kolonien sogar vor einem Nationalstaat gründen ließen. Statt in den Gesellschaften ihrer Zielländer aufzugehen, könnten die Emigranten so Außenposten deutscher Kultur bilden. In zahlreichen Städten finden sich Menschen zu Kolonialvereinen zusammen um passende Ansiedlungsgebiete ausfindig zu machen und für sie zu werben. Sie fassen das zeitweise unabhängige Texas ins Auge, Gegenden in Zentral- und Südamerika, Palästina und Mesopotamien. Andere Projektemacher planen eine deutsche Niederlassung auf Inseln im Stillen Ozean, auch als Stützpunkt für eine zukünftige nationale Kriegsflotte. Ein prominenter Vertreter dieser Bewegung, der Komponist Richard Wagner, träumt: Nun wollen wir in Schiffen über das Meer fahren, da und dort ein junges Deutschland gründen. Wir wollen es besser machen als die Spanier, denen die Welt ein pfäffisches Schlechterhaus, anders als die Engländer, denen sie ein Krämerkasten wurde. Wir wollen es deutsch und herrlich machen. Kolonialismus als Weltverbesserung, ein Genesen der Welt am deutschen Wesen, das ist nicht einmal schlecht gemeint, aber schlecht gedacht. Dass die Bewohner der zu kolonisierenden Landschaft nie nach der herrlichen deutschen Kultur gefragt haben, kommt den meisten Anhängern der Kolonialidee so wenig in den Sinn, wie sie deren eigene Kultur interessiert. Für sie ist die nicht kolonisierte Welt regelrecht leer, beliebig in Besitz zu nehmen, zu gestalten von Europäern, die dabei Künstlern gleichen, wie Wagner einer ist. Oder Göttern. Indes scheitern die meisten Kolonialvereine. Wer ein besseres Leben im Ausland sucht, wählt eher den bewährten Weg in die USA, als ein fragwürdiges Neudeutschland anzusteuern. Vor allem jedoch fehlt der politische Rückhalt. Das koloniale Sehnen kommt vor allem aus der bürgerlichen Gesellschaft, während Fürsten und konservativer Adel wenig von kostspieligen Abenteuern in fernen Weltgegenden halten. So wie sie ihre Selbstherrlichkeit lange keinem übergreifenden Nationalstaat opfern wollen. Beide Größenfantasien bleiben in Deutschland Traumtänzerei, bis die stärkste der deutschen Monarchien die nationale Idee kapert. Versailles bei Paris, 18. Januar 1871. In einem weiten, dank etlicher großer Spiegel noch einmal größer wirkenden Saal nimmt der preußische König Wilhelm I. vor jubelnden Offizieren den Titel als deutscher Kaiser an. Nach Triumphen über Dänemark sowie über Preußens innerdeutschen Konkurrenten Österreich und einem siegreichen, einenden Feldzug gegen Frankreich schaffen er und sein leitender Minister Otto von Bismarck den vielfach ersehnten Nationalstaat. Nicht aus Idealismus, sondern um Preußens Machtbasis zu erweitern. Zugleich bleibt ihre Territorialpolitik strikt europäisch, ohne überseeisches Interesse. Doch binnen kurzem werden die Stimmen abermals lauter, die nun auch den nächsten Schritt fordern: Kolonien. Nach der Reichsgründung überbordend selbstbewusst, andererseits belastet vom Komplex der zu spät gekommenen, scheint immer mehr Deutschen Besitz in Übersee als unerlässliche Requisite einer großen europäischen Macht, die ihr Reich nun endlich ist. Hinzu treten wirtschaftliche Motive, der Zugang zu Rohstoffen, die Hoffnung auf lukrative Plantagen und Absatzmärkte. Umso mehr, als die Weltwirtschaft 1873 in eine lang anhaltende Stagnation gleitet, die Zahl der Arbeitslosen steigt und Löhne fallen, revolutionäre sozialistische Gedanken umgehen. Angesichts dessen erscheinen Kolonien manchen als eine Art soziales Ventil, um den Unzufriedenen eine Perspektive zu bieten, sie loszuwerden. Dafür werben so unterschiedliche Männer wie der Hamburger Diplomat und Kaufmann Wilhelm Hübbe-Schleiden, der wohlhabende sächsische Reiseschriftsteller Ernst von Weber, der aus der christlichen Missionsarbeit kommende Friedrich Fabry. Mehr wohl als die anderen hofft Fabry durchaus aufrichtig, den Heiden die christliche Botschaft zu bringen, sie aus ihren vermeintlich primitiven Verhältnissen zu heben. Dennoch, der Fluchtpunkt ist fast immer die nationale Größe. Denn missionieren ließe sich auch ohne Herrschaft. Und der Bevölkerungsüberschuss hat längst seine Wege gefunden, vor allem nach Amerika. Dort aber werden die Auswanderer weiterhin Teil englisch- oder spanischsprachiger Mischgesellschaften. Deutschen Nationalisten erscheint das als Verlust, als fatale Schwächung im globalen Daseinskampf der Völker und Rassen, den sie zunehmend für eine Art Naturgesetz der Geschichte halten. Weltmacht oder Untergang, so lautet ihr Glaubenssatz. Und viele treibt die Sorge um, bei der Aufteilung des Planeten endgültig den Anschluss zu verpassen. Otto von Bismarck, seit Gründung des Kaiserreichs dessen Kanzler, hält das für gefährlichen Unfug. Ein nüchterner Macht- und Realpolitiker beeindrucken ihn weder Weltgeltungsträume noch geschichtsphilosophische Fantastereien. Bismarck sieht seine Aufgabe allein darin, die zwischen dem feindseligen Frankreich und dem gewaltigen Russland in der Mitte Europas gelegene preußisch-deutsche Monarchie zu erhalten. Dazu braucht er stabile Finanzen, eine starke Armee, Verbündete und möglichst keine weiteren Kriege. Kolonien hingegen kosten den Staat Geld für Verwaltungsbeamte, Infrastruktur und eine Überseeflotte, binden Truppen und bergen die Gefahr unnötiger Konflikte mit anderen Mächten. Also setzt Bismarck zwar die diplomatische Macht des Reichs ein, um den Handel und Besitz deutscher Kaufleute in der Welt zu schützen und zu fördern, ein größeres Engagement lehnt der Kanzler ab. Wenn er erst einmal einen Leutnant entsende, formuliert er später, müsse er unter Umständen bald die Nächsten hinterher schicken, um ihn wieder herauszuholen. Dazu ist er nicht bereit. Doch Bismarck hat ein Problem. Inzwischen träumt ein großer Teil der Deutschen von sichtbarer kolonialer Macht. Gerade im konservativen Bürgertum ist das Empfinden weit verbreitet und auf dessen Stimmen zählt der Kanzler bei Wahlen. Dem bürgerlichen Milieu entstammt auch der 1856 geborene Pastorensohn Karl Peters. Das Wohnzimmer des Pfarrhauses von Neuhaus, einer Gemeinde unweit der Elbe südöstlich von Hamburg, ziert eine große Karte von Afrika. Der Vater liest Expeditionsberichte, sucht Kontakt zu ähnlich Interessierten, zeigt sich fasziniert. Als Karl Peters noch nicht 14 ist, kommt er aufs Gymnasium fern vom Elternhaus. Ein Junge von zarter Statur, häufig krank, kurzsichtig. 2 Jahre später stirbt der Vater, das Geld wird knapp. Karl trägt schlechte Sachen. Die Mitschüler spotten. Er versucht, die Schwächen auszugleichen mit körperlichem Training, indem er seine natürliche Redegabe übt, nach herausragenden Noten strebt, kompensiert womöglich soziale Komplexe durch eine hohe Meinung von den eigenen Fähigkeiten. Kurz vor dem Abitur urteilen seine Lehrer, zu wünschen ist ihm, dass sein Glaube, ein Genie zu sein, recht bald erschüttert wird. An der Universität tut er sich oft bei blutigen studentischen Fechtkämpfen hervor, dann auch akademisch, gewinnt für eine historische Arbeit einen Preis, schließt sein Studium mit dem Doktortitel ab und erlangt in der Folge die Zulassung als Gymnasiallehrer für Geschichte und Geographie. Statt zu unterrichten, folgt Peters um die Jahreswende auf 1881 der Einladung eines wohlhabenden Verwandten nach London, führt dort ein komfortables Leben in der gehobenen britischen Gesellschaft. Nach dem frühen Tod seines Gönners lässt er sich mit einem kleinen Vermögen aus dem Erbe in Berlin nieder und mit einem großen Groll. Er habe es satt gehabt, wird Peters später schreiben, als Bürger einer nachrangigen Macht unter die Parias gerechnet zu werden, sich sehnlich gewünscht, gleich den Londonern einem Herrenvolk anzugehören. Auch darin ist Karl Peters ein Deutscher wie viele andere in seiner Zeit. Von den vermeintlich germanisch-rasseverwandten Engländern ihrem Reichtum, ihrer Macht und Weltläufigkeit beeindruckt, auf sie neidisch, voller Minderwertigkeitsgefühle, zugleich hochmütig überzeugt, dass der Idealismus und militärische Gemeinschaftsgeist, den er der deutschen Kultur zuschreibt, dem pragmatischen Individualismus der Angelsachsen letztlich überlegen sein wird. Durch den Nachlass finanziell abgesichert, beginnt Peters in Berlin eine philosophische Abhandlung, die ihm den Weg zu einer Professur eröffnen soll. Und er gründet Ende März 1884 mit einigen Gleichgesinnten die Gesellschaft für deutsche Kolonisation. Anders als die meisten Kolonialvereine, die vor allem auf Propaganda und Lobbyarbeit setzen, will die neue Gesellschaft Siedlungskolonien auf eigene Faust errichten. Um die Mittel dafür einzuwerben, gibt sie Anteilsscheine zu geringen Beträgen aus, die sich auch kleinere Gewerbetreibende leisten können, niedere Offiziere und Beamte. Die Gesellschaft trifft einen Nerv der Zeit. Das Jahr 1884 wird zum Wendepunkt der deutschen Kolonialgeschichte, denn im April unterstellt Bismarck erstmals ein Territorium in Übersee der Protektion des Reichs. Es handelt sich um ein Gebiet, das der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz an der Südwestküste Afrikas im heutigen Namibia von Anführern der ansässigen Bevölkerung erworben hat. Im Juli folgen ähnliche Zusagen für die tausende Kilometer weiter nördlich gelegene Region um den Wuri, zu dieser Zeit als Kamerunfluss bekannt, wo sich Handelsniederlassungen hanseatischer Kaufleute befinden, sowie für ein Togo genanntes Gebiet an der westafrikanischen Küste. Auch wenn die Gestaltung der Verhältnisse vor Ort den privaten Akteuren überlassen bleibt, wie es diese zuvor gefordert haben, garantiert der deutsche Staat von nun an ihre Gebietsansprüche, die sie aus Abkommen mit einheimischen Großen herleiten, schützt ihre Geschäfte in Übersee. Einige Monate später lädt die Regierung zudem Vertreter europäischer Staaten, des Osmanischen Reichs und der USA zu einer Konferenz nach Berlin, um die politischen und wirtschaftlichen Interessen in West- und Zentralafrika abzustimmen. Afrikaner selbst sind nicht geladen. Vermutlich ist es ein Bündel von Motiven, das Bismarck nun doch zu einer aktiveren Weltpolitik übergehen lässt. Dazu zählen außenpolitische Erwägungen, etwa dass Überseegebiete als Pfand für diplomatische Tauschgeschäfte dienen mögen oder sich Zusammenarbeit in der Ferne durchaus positiv auf Allianzen in Europa auswirken könnte. Zudem gehen in der seit 1873 fortdauernden Weltwirtschaftskrise immer mehr Staaten zu Schutzzöllen über, die das Konzept eines globalen Freihandels bedrohen. Indes setzen weder der Reichskanzler noch die Mehrheit der Kaufleute große Hoffnungen in den vielfach beschworenen volkswirtschaftlichen Nutzen von Kolonien. Allzu groß scheint der Aufwand. Der freie Handel lukrativer und weniger konfliktträchtig. Die absehbare Kontrolle durch Kolonialbeamte lästig. Eher wohl spielt die expansionsfreundliche öffentliche Stimmung eine Rolle. Einem Mitarbeiter vertraut der Kanzler an, die ganze Kolonialgeschichte ist ja Schwindel, aber wir brauchen sie für die Wahlen, nämlich für die zum Reichstag im Herbst 1884. Danach, mag er hoffen, lässt sich der koloniale Ballast wieder abschütteln, zumindest der Aufwand begrenzen. Entsprechend meidet der Kanzler weiterhin das Wort Kolonien, prägt stattdessen den Begriff Schutzgebiete. Das Reich, soll das heißen, schützt hier den Besitz seiner Bürger, wie auch immer er zusammengekommen ist, ohne aber daraus eine direkte Verantwortung, einen Herrschaftsauftrag abzuleiten. Bismarcks Politikwechsel ist letztlich weit weniger radikal, als es den Anschein hat, allein die Folgen wiegen schwerer, als er plant. Anfang November 1884, kurz bevor in Berlin die Westafrika-Konferenz beginnt, geht auf der Insel Sansibar vor der Küste Ostafrikas ein schmaler junger Mann von Bord des Dampfers Bagdad, schütteres Haar, weit abstehende Schnurrbartspitzen, Kneifer, Karl Peters, bei ihm drei weitere Deutsche. Sie kommen, um Land zu erwerben für eine künftige Kolonie. Dass sie dafür Ostafrika wählen, liegt wohl weitgehend an einem britischen Reisebericht über das fruchtbare Binnenland südlich des Viktoriasees. Außerdem scheint das gewaltige Gebiet herrenlos. Der Machtanspruch des Sultans von Sansibar endet auf dem Festland bald abseits der Küste. Ansonsten wissen Peters und seine Begleiter so gut wie nichts über die örtlichen Verhältnisse. So erscheint ihnen als unveränderlicher, unerschlossener Raum, was in raschem Wandel begriffen ist. Seit der Jahrhundertmitte schon dringen vermehrt Kaufleute von der Küste ins Landesinnere vor. Araber und Afrikaner unterschiedlicher Abkunft, Inder. Sie suchen Elfenbein und Kautschuk für den globalen Markt, Sklaven für die Zucker- und Gewürzplantagen auf Sansibar. Nach und nach lernen diese Händler, wo es gute Wasser- und Rastplätze für ihre Karawanen gibt, welche Gemeinschaften wo siedeln und wie deren Gebräuche sind, wer unter ihnen Macht ausübt. Dabei verlassen sie sich auf eine wachsende Zahl professioneller Dolmetscher, Führer und Träger, bekommen einen Sinn für die Rivalitäten unter den ortsansässigen Verbänden. Denn auch die Gesellschaften des Binnenlandes sind alles andere als statisch, geschweige friedlich. Zudem gerät ihr Gefüge noch einmal in Bewegung durch die Luxusartikel, vor allem Textilien und Schmuck, zuweilen Feuerwaffen, die von der Küste her als Tauschgüter hereinkommen und manche Einheimische reicher und wehrhafter machen als andere. Überdies bringen die Karawanen von oftmals vielen hundert, ja tausenden Menschen unbekannte Sitten mit, den Islam, dessen Schriftkultur. Je enger sich die Küste und das Landesinnere verflechten, desto mehr wird das vorgelagerte Sansibar zu einem Umschlagplatz von Gütern, Informationen, Ideen zwischen Afrika, Asien und Europa. Von all dem hat Karl Peters kaum einen Begriff, als er auf der Insel an Land geht. Was er hingegen aufmerksam wahrnimmt, sind britische Kriegsschiffe, Union Jack-Fahnen in den Häfen. Der ohnehin quälende Neid wächst nochmals. Mithilfe eines Landsmanns, der für ein Hamburger Handelshaus auf Sansibar arbeitet, stellen die vier Neuankömmlinge eine Karawane aus Führern, Trägern und Bewaffneten zusammen. Zügig setzen sie über aufs Festland, im Gepäck Glasperlen, Tuch in verschiedener Ausführung, 2 Dutzend verzierte Husarenjacken aus Deutschland als Geschenke und Tauschwaren. Später wird Karl Peters die ersten Eindrücke vom Ort seiner Sehnsucht in klassischen Tropenbildern beschreiben. Nie gesehene Schmetterlinge und Käfer von glühender Farbenpracht, berauschende Düfte, bizarr gewachsene Bäume, ein gesteigertes Gefühl der eigenen Lebendigkeit. Dazwischen Menschen, die ihm furchtsam und immer wie treue Hunde erscheinen. Den rassistischen Ton behält er zeitlebens bei, von der moralischen Feigheit, verbunden mit pantherartiger Tücke der Kämpfer im afrikanischen Binnenland, schreibt Peters in seinen Büchern. Die Menschen dort seien brutal, blutgierig, bestialisch, gleichgültig gegenüber dem Leid anderer, verlogen und diebisch, jeder zugleich aber der geborene Sklave. Klischees, aber Peters mag Klischees, sie ordnen ihm die Welt. Allein sie verstellen ihm auch den Blick auf die Realität, doch für die interessiert er sich wohl ohnehin kaum. So kommt es während der folgenden Wochen zu einer Abfolge von Täuschungen und Missverständnissen mit historischen Auswirkungen. Nähert sich die Karawane einer Ansiedlung, deren Oberhaupt die ortskundigen Führer als mächtig darstellen, so legt Peters eine eigens kreierte Uniform an, lässt seine Männer eine geschlossene Formation einnehmen, deutsche Flaggen ausrollen und seine Dolmetscher, die Einheimischen, um Erlaubnis bitten, ein Lager aufzuschlagen. Gastgeschenke werden überreicht, dann beginnen bei einem Kakao oder Grog die Verhandlungen. Peters umwirbt das jeweilige Oberhaupt, sich dem Schutz der Gesellschaft für deutsche Kolonisation zu unterstellen. Willigt das Gegenüber ein, wird ihm ein entsprechender Vertrag vorgelegt, den er mit seinem Zeichen versieht, üblicherweise einem Kreuz. Daraufhin hissen die Männer von Peters auf einer möglichst weit sichtbaren Anhöhe die Reichsfahne. Einer seiner Mitstreiter verliest den abgeschlossenen Vertrag im deutschen Original. Peters bringt Hurrarufe auf den Kaiser aus und fordert die Anwesenden auf, einzustimmen, lässt seine Bewaffneten 3 vermeintlich einschüchternde Gewehrsalven abfeuern. Abermals werden Geschenke überreicht, etwa eine prächtige Husarenjacke mit dem schmeichelnden Hinweis, diese erhielten nur besondere Freunde. Mindestens einmal, schreibt Peters, geht dem Abschluss noch eine besondere Zeremonie voraus. Ihm und seinem Gegenüber wird tief in den Oberarm geschnitten, dann saugen sie das Blut des anderen, werden symbolisch Brüder. Oder Pflicht, der leidenschaftliche Erzähler und Aufschneider Peters in seinen Bericht über die Ereignisse ein Klischee der Abenteurerliteratur ein? Das bleibt ungewiss, so wie viele Einzelheiten seiner Darstellung. Relativ sicher ist, dass beide Seiten die jeweils andere schlicht nicht verstehen. Vermutlich haben viele der vermeintlichen Herren des Landes weder die Macht noch die Befugnis, über deren Abtretung zu entscheiden. Peters nennt sie Sultane, Hauptsultane und Großsultane, Titel, die in der Region niemand trägt. Ebenso wenig wie europäische Begriffe von Eigentum und Souveränität greifen. Es gibt in Ostafrika etwa nur selten exklusiven Landbesitz, sondern Rechte der Nutzung, die sich viele teilen. Kaum glaubhaft ist auch die Behauptung von Peters, er habe mit seinem Auftreten und den Gewehren sonderlich Eindruck gemacht, durch Übertölpelung und gute Worte eine Unterwerfung unter deutsche Hoheit erwirkt. Eher wohl stellen die Deutschen für die Einheimischen, mit denen sie verhandeln, nur eine weitere Karawane dar, deren Anführer, wie viele vor ihm, um sichere Durchreise bittet und zu dem Zweck seine Rituale aufführt, Tribut gibt. Der Gedanke, dass die 4 Weißen und ihre knapp 50 angeheuerten Begleiter eine imperiale Landnahme vollziehen, wäre den Afrikanern verrückt vorgekommen. Peters jedoch, befangen in Stereotypen von tumben, furchtsamen Eingeborenen, hält seinen Erfolg für mehr oder weniger real. Am 20. Dezember kehrt er nach Sansibar zurück. In der stolzen Zuversicht, mittels rund eines Dutzends Verträge immens viel Land errungen zu haben. 140.000 Quadratkilometer, wird er später behaupten, was etwa einem Viertel des Reichsgebiets entspräche. Während einer seiner Gefährten zurückbleibt, um weitere Verträge abzuschließen, schifft sich Peters ein und erreicht im Februar 1885 Berlin. Dort verfasst er ein Memorandum über seinen spektakulären Erwerb für Reichskanzler Bismarck. Als die Beamten im Auswärtigen Amt die Schutzverträge von Peters einsehen, ist ihnen klar, dass es sich dabei juristisch betrachtet um wertloses Papier handelt, um Trickserei und Fantasie. Doch bei Verhandlungen der europäischen Mächte lassen sich solche Fiktionen freiwilliger Unterwerfung durchaus in völkerrechtlich gesicherte Ansprüche ummünzen. Derlei gehört zum herkömmlichen Dekor, mit dem die Europäer ihre willkürlichen Besitzergreifungen als legale Akte inszenieren. Am 26. Februar endet die Berliner Konferenz, auf der die Mächte Grundlinien der Kolonisierung von Teilen Afrikas festlegen. Demnach sollen noch nicht ergriffene Gebiete demjenigen offenstehen, der als erster kommt, seinen Anspruch aber auch durch aktive Besitznahme sichert, Soldaten, Verwalter, Investitionen. Vage Regeln für einen längst begonnenen Wettlauf um Afrika. Bereits am folgenden Tag erklärt die Reichsregierung das von Peters Gesellschaft in Ostafrika erworbene Territorium zu einem deutschen Schutzgebiet. Entscheidend aber dürfte weiterhin die nationalistische Stimmung sein. Obwohl sich seine kolonialpolitische Wende bei den Wahlen kaum ausgezahlt hat, hält Bismarck vorläufig an ihr fest. zumal die weltpolitische Lage für ein forscheres Auftreten günstig ist, sich das Verhältnis zu Frankreich etwas entspannt hat. Großbritannien mit Unruhen in Ägypten und dem Sudan zu kämpfen hat, in Afghanistan mit Russland um die Vorherrschaft ringt. Also stimmt Bismarck der vergleichsweise gefahrlosen Besitznahme zu. Unter der Voraussetzung, dass wie in den zuvor genehmigten Schutzgebieten Ausbau und Verwaltung privatwirtschaftlich erfolgen. Direkte Kosten für den Staat lehnt der Kanzler immer noch ab. Entsprechend gründet Peters neben der bisherigen Kolonialgesellschaft ein kommerzielles Unternehmen, die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, DOAG, wirbt Teilhaber. Allein noch im Sommer 1885 protestiert der Sultan von Sansibar gegen den Schutz des Reichs für Gebiete, über die er eine, wenn auch lose, Kontrolle beansprucht. Soll Deutschland nicht als Papiertiger dastehen, muss Berlin handeln. Zugleich scheint angesichts der fortdauernden Schwierigkeiten Großbritanniens die Gelegenheit günstig, die eigene Position in der Welt auszubauen. Bismarck ist vorsichtig, aber kein antikolonialer Dogmatiker. Wo er mehr Vorteile als Risiken sieht, greift er ein. In Ostafrika wie im Westen des Kontinents oder der Südsee. Und so erreicht Anfang August ein kaiserliches Marinegeschwader mit 5 Kreuzern Sansibar, positioniert sich vor dem Herrscherpalast und droht ihn zu beschießen. Der Sultan zieht zurück und akzeptiert nach einigem Hin und Her schließlich eine Lösung, die ihm nur mehr einen schmalen Küstenstreifen lässt, bestimmte Pacht- und Handelseinkünfte. Derweil legt die DOAG im Hinterland erste Stationen an, Handelsposten, Versuchsplantagen, die meisten klein, alles in allem gut ein Dutzend. Vor allem rüstet die Gesellschaft immer neue Expeditionen aus, die weiteres Land erwerben. Denn Karl Peters hat eine überwältigende Vision. Er will ein deutsches Indien schaffen, ein gewaltiges Kolonialimperium, das weit über das Schutzgebiet der DOAG hinausgeht, womöglich dereinst vom Indischen Ozean bis zum Atlantik reichen soll. Weiteren Auftrieb mag ihm ein Abkommen Ende Oktober 1886 geben, in dem Berlin und London ihre afrikanischen Interessensphären abstimmen. Dem Kaiserreich fällt in etwa das heutige Tansania mit dem Kilimandscharo zu. Es verzichtet dafür auf Sansibar und die Hafenstädte im Süden des späteren Kenia. Auch der Küstenstreifen mit knapp 20 Kilometer Tiefe verbleibt im Besitz des Sultans von Sansibar. Nur nach Nordwesten, wo das von Briten und Deutschen begehrte Uganda liegt, bleibt die Grenze der Einflussgebiete vorläufig offen. In der ökonomischen Realität hingegen taumelt die DOAG am Rande des Bankrotts. Längst werden die Anleger unruhig angesichts ausbleibender Renditen, immer nur neuer Verträge und großer Worte. Ihr Verdruss richtet sich gegen den Mann an der Spitze. Zwar verbindet kaum jemand in der Kolonialbewegung hochtrabende Philosophie, wirkungsvolle Propaganda und praktischen Tatendrang wie Karl Peters. Charismatische Auftritte, Presseartikel über ihn, eigene Publikationen haben ihn in Deutschland eine Gestalt des öffentlichen Lebens werden lassen, einen bekannten und vielfach bewunderten Mann. Doch seine Unberechenbarkeit, Selbstüberschätzung und mangelnder Realitätssinn machen ihn zu einem ungeeigneten Manager. Im Frühjahr 1887 wird Peters von seinen Kapitalgebern der Vorsitz der DOAG entzogen, wenngleich er als einer von rund 2 Dutzend Direktoren weiterhin zum Führungskreis der Gesellschaft gehört. Während die Leitung in Berlin wechselt, läuft vor Ort in Ostafrika eine Spirale kolonialer Gewalt an, die sich über Jahrzehnte drehen wird. Von Beginn an lassen deutsche Agenten auf den Expeditionen und Stationen ihre vermeintlich von Natur faulen afrikanischen Träger und Arbeiter willkürlich auspeitschen, reagieren auf leisesten Widerstand mit Waffengewalt. Dank schnell feuernder Repetiergewehre können sich ihre Söldner meist durchsetzen, brennen bei Strafaktionen ganze Dörfer nieder. Im Einzelfall geht die Brutalität auf Sadismus oder ein hitziges Temperament zurück. Fast allgegenwärtig jedoch wird sie durch einen unter den Kolonisatoren verbreiteten, aus dem preußisch-deutschen Militär stammenden Kult der Schneidigkeit, gepaart mit Überlegenheitsbewusstsein, das die Gewalt als Ausweis von Männlichkeit, von Herrentum begreift. Auf der anderen Seite ist da wohl die Furcht der kleinen Zahl von Europäern, die ihren Machtanspruch, ja ihr Überleben, nur mit Härte wahren zu können meint. Eine Unsicherheit, zu der noch beiträgt, dass Deutschland im Unterschied etwa zu Frankreich oder Großbritannien über wenig Erfahrung mit kolonialer Herrschaft verfügt, über kein geschultes Personal, keine Routinen. Zuweilen nutzen denn auch afrikanische Anführer die unbedarfte Reizbarkeit der stark bewaffneten Neuankömmlinge, um sie in ihre Machtkämpfe zu ziehen, zu Angriffen auf Rivalen zu bewegen. Dadurch, mehr noch durch die Entmachtung des Sultans von Sansibar, leidet die bisherige Ordnung, wird das Land unsicherer. Bald geht der Karawanenhandel zurück. In das verbleibende Geschäft aber drängen deutsche Kaufleute. Die neue Führung der DOAG setzt verstärkt auf Erträge aus dem Handel und macht sich so die etablierten Karawanenkaufleute zum Feind. Mitte August 1888 soll in der Küstenstadt Pangani ein DOAG-Vertreter vom Statthalter des Sultans die Verwaltung übernehmen, nachdem der neue Herrscher auf Sansibar, der Bruder des im Frühjahr verstorbenen Bargash, die Zolleinkünfte und die Administration der Küstenregion an die Gesellschaft verpachtet hat. Die schickt nun Emil von Zelewski, 34 Jahre alt, pausbäckig, ähnlich spitz gedrehter Schnäuzer wie Peters. Hochfahrend, ohne jede Ortskenntnis. Als der Statthalter den Forderungen des Deutschen nicht auf den Punkt nachkommt, lässt dieser 110 Marinesoldaten von einer vor der Küste liegenden deutschen Korvette holen, Palast und Harem des Würdenträgers durchkämmen, dringt in Stiefeln und gefolgt von seinen Jagdhunden in den Gebetsraum einer Moschee, entweiht sie so. In den folgenden Tagen verhaften seine Männer aufgebrachte Bewohner, töten etliche, vergewaltigen Frauen. Emil von Zelewskis brachiale Arroganz ist der Funken am Pulverfass. Er löst eine Revolte aus, die bald von Pangani auf andere Orte überspringt. Ende 1888 ist fast die gesamte Küste in Rebellenhand und damit auch das Schutzgebiet im Hinterland praktisch verloren. Otto von Bismarck kocht. Denn abermals kann Deutschland sich nicht einfach heraushalten, ohne Prestige zu verlieren. Den Kriegsschiffen müssen Bodentruppen folgen. Das Reich ist in genau jene Dynamik eskalierenden militärischen und finanziellen Engagements geraten, die der Kanzler vermeiden wollte. Vermutlich hat er den Sog unterschätzt, den sein Entgegenkommen an die Kolonialbegeisterten auslöst. Im Februar 1889 entsendet Berlin 80 deutsche Offiziere und Unteroffiziere, die afrikanische Söldner rekrutieren, sie mit modernen Waffen ausstatten. Derweil arbeitet der geschasste Karl Peters unverdrossen daran, den Sog weiter zu verstärken, vielleicht beleidigt, aber nicht im Mindesten eingeschüchtert. In den Monaten, bevor an der ostafrikanischen Küste der Aufstand ausgebrochen ist, hat er um Spenden für eine Expedition geworben, die einen im heutigen Uganda verschollenen deutschstämmigen Amtsträger des ägyptischen Khedivenreichs aufspüren soll, Emin Pascha, geboren als Eduard Schnitzer im oberschlesischen Oppeln. Eine Geschichte voller Exotik, Aufstieg und möglichem Fall, die regelmäßig in der europäischen Presse auftaucht. Letztlich sucht Peters einen Vorwand, in das umstrittene Uganda vorzudringen, dort abermals mit Schutzverträgen Tatsachen zu schaffen und seinen Traum von einem deutschen Indien in Afrika am Leben zu erhalten. Mitte 1889 setzt er erneut mit einer bewaffneten Karawane von Sansibar über auf das Festland. Der Marsch führt sie in das Gebiet der wehrhaften Massai, deren Krieger breite Lanzen führen, gefürchtet sind als geübte Bogenschützen. Im Dezember 1889 kommt es zu einem brutalen Gefecht, bei dem abermals die schnell feuernden Gewehre den Europäern den Sieg bringen. Anschließend befiehlt Peters, den Unterlegenen die Köpfe abzuschneiden und sie unter die Überlebenden zu werfen, zur Abschreckung. Später wird er schreiben: Als die Adventsglocken in Deutschland zur Kirche riefen, prasselten die Flammen über das große Kral an allen Seiten gen Himmel. Ein kriminelles Unternehmen sei das Vorgehen von Peters, zürnt in Berlin Bismarck hinter verschlossener Tür. Nicht wegen der Toten und ihrer Schändung, sondern weil die Expedition mutwillig einen Konflikt mit Großbritannien riskiert. Unter der Hand stellt der Kanzler der Londoner Regierung anheim, dem Treiben mit Gewalt ein Ende zu setzen, und handelt im Sinne der europäischen Stabilität einen Vertrag aus, der die jeweiligen Interessengebiete in ganz Afrika endgültig abgrenzt. Unter anderem verzichtet das Deutsche Reich auf Uganda und überlässt Sansibar vollends britischer Kontrolle. Dafür erhält die deutsche Seite Zugriff auf die Küste des ostafrikanischen Schutzgebiets, dessen genaue Grenzen ebenfalls festgelegt werden. Zudem tritt Großbritannien die Nordseeinsel und Kronkolonie Helgoland an Deutschland ab. Für die Briten ist Sansibar ein wichtiger Flottenstützpunkt, um die Route um das Kap der Guten Hoffnung nach Indien zu schützen. Helgoland hat demgegenüber symbolische Bedeutung für die deutsche Nationalbewegung, vor allem jedoch strategischen Wert. Die Briten könnten von hier die Mündungen von Elbe und Weser sowie den in Bau befindlichen Kanal zwischen Nord- und Ostsee kontrollieren. Die friesischen Insulaner selbst werden dabei so wenig gefragt wie die betroffenen Afrikaner. Lautstark hingegen reagiert die deutsche Kolonialbewegung und wirft der Regierung vor, ganze Königreiche für eine Badewanne abzutauschen. Auch Emin Pascha wird nicht von den Deutschen aufgespürt. Als Peters aufbrach, war eine britische Expedition bereits zu dem Vermissten durchgedrungen. Immerhin, für Peters persönlich lohnt sich das Unternehmen dennoch. Sein Reisebericht, gehalten im Stil der Abenteuerromane seines Zeitgenossen Karl May, indes blutiger, roher, wird sein wohl erfolgreichstes Buch. Während Peters Kolonialpolitik auf eigene Faust betreibt, dauern die Kämpfe mit den Aufständischen in Ostafrika an. Erst nach anderthalb Jahren ist der Widerstand endgültig gebrochen. Zum 1. Januar 1891 übernimmt das Reich die Hoheitsrechte im Schutzgebiet von der offenbar überforderten DOAG, die dafür eine üppige Entschädigung kassiert. Bismarcks vorsichtige Politik eines staatlich begünstigten, jedoch weitgehend privat geführten Überseeengagements ist gescheitert. In Ostafrika wie auch in anderen Teilen des Kontinents. Deutschland wird Kolonialmacht ohne Wenn und Aber. In diesem Moment ist der Reichskanzler selbst bereits nicht mehr im Amt. Monate zuvor weggedrängt von Kaiser Wilhelm II., der im Juni 1888 den Thron geerbt hat. Jung, forsch, emporgezwirbelter Schnäuzer, leidenschaftlicher Anhänger deutscher Weltgeltung, Flottenrüstung und Kolonien. Trotz Bismarcks Zögern gebietet Wilhelm II. Nun über einen beträchtlichen Bestand an Schutzgebieten. In den beanspruchten Gegenden weiterhin schwach, beherrscht Deutschland auf dem Papier in West-, Südwest- und Ostafrika knapp 2,5 Millionen Quadratkilometer, mehr als das Vierfache der Fläche des Reichs. Wobei Deutsch-Ostafrika das größte und bevölkerungsstärkste Territorium ist. Außerdem kontrolliert das Reich einen wachsenden Besitz an pazifischen Inseln, einschließlich eines großen Gebiets auf Neuguinea. Später kommt ein Landstrich in China hinzu. Der nationale und koloniale Spätankömmling ist etabliert. Nicht zuletzt durch Menschen wie Peters und seine politischen Verbündeten, die die deutsche koloniale Fantasie angeheizt, den kaiserlichen Staat zum Handeln gebracht, ohne jeden Skrupel das Ausgreifen in die Welt forciert haben. Etwas ratlos, was mit dem prominenten, unberechenbaren Pionier werden soll, schafft die Regierung für Peters einen Posten als Reichskommissar, der dem Gouverneur von Deutsch-Ostafrika unterstellt wird. Der entsendet ihn im Juni 1891 in ein Gebiet am Kilimandscharo, ausdrücklich mit der Weisung, keine unnötige Gewalt anzuwenden. Peters schert es wenig. Er lässt sich in einen Machtkampf zwischen örtlichen Anführern ziehen. Bald verbrennen seine Männer Hütten, hauen Bananenpflanzungen nieder, töten Einheimische. Empfiehlt er dem Gouverneur, die unbotmäßige Bevölkerung auszurotten wie die Rothäute Nordamerikas. Peters gewöhnt sich daran, dass ihm von einheimischen Machthabern junge Frauen zum Geschenk gemacht werden. Als das Gerücht aufkommt, eine dieser Konkubinen, Jagojo, habe ein Verhältnis mit einem afrikanischen Diener, lässt er im Herbst 1891 den angeblichen Liebhaber hängen. Jagojo flieht. Peters schickt Soldaten auf ihre Spur, die erneut ganze Siedlungen terrorisieren, Unruhen riskieren, um die Gesuchte herauszupressen. Ein Vierteljahr nach dem Diener hängt auch sie. Die Willkür des Reichskommissars trägt ihm sogar im eigenen Umfeld den Ruf eines Scheusals ein. Dennoch weigert sich die Regierung lange, Vorwürfen gegen den Kolonialhelden ernsthaft nachgehen zu lassen. Erst Jahre später wird er vor ein Disziplinargericht gezogen und Ende 1897 aus dem Staatsdienst entlassen, verliert Titel und Pensionsansprüche. Dabei betont sein politischer Hauptankläger, der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete August Bebel, dass es letztlich nicht um die Verfehlungen eines Mannes gehe, sondern um den Kolonialismus als ein verfehltes, im Kern nicht zu rechtfertigendes Projekt. Das aber will die Mehrheit der Deutschen nicht hören. Zu selbstverständlich ist vielen der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Kultur, an die Minderwertigkeit fremder Rassen, an das historische Recht des Stärkeren. So wächst das Kolonialreich weiter. Mit ihm der Stolz der jungen Nation auf ihre späte, dafür umso triumphalere Teilhabe an der Unterwerfung der Welt. Und es wächst die Gewalt. Die offenherzig brutalen Reiseerzählungen des Gründers Deutsch-Ostafrikas verkaufen sich unterdessen 10.000-fach. Und nach der Jahrhundertwende rehabilitiert Wilhelm II. Ihn weitgehend. Karl Peters stirbt im September 1918 als ein geachteter Mann.
Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der aktuellen Geo-Epoche-Ausgabe Die deutschen Kolonien, in der Sie unter anderem auch eine Reportage über die sogenannten Völkerschauen im Kaiserreich lesen können. Die Ausgabe ist jetzt im Handel erhältlich, habe ich eingangs erwähnt, natürlich jederzeit bestellbar im Geo-Shop und auch in digitaler Form finden Sie die Ausgabe samt Bildern und Karten auf Geo-Epoche Plus. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie Verbrechen der Vergangenheit in Ihrer Podcast-App abonnieren, wenn Sie uns per Mail an verbrechenderVergangenheit@geo.de Feedback zu unserem Podcast geben und wenn Sie Geopoche auf Instagram folgen. Hier geht's ausnahmsweise schon in einer Woche weiter. Dann haben wir die erste Folge unserer neuen Podcast-Serie German gegen Rom für Sie und natürlich auch Infos dazu, wie und wo unser neuer Sechsteiler in Gänze zu hören sein wird. In 14 Tagen dann reisen wir nach Berlin, wo die CIA 1956 im Kalten Krieg also eine der größten Abhöraktionen aller Zeiten startet. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.